Vielleicht zunächst mal doch die Frage, warum wir eigentlich an einem schönen Abend, wo man natürlich auch viel anderes machen könnte, in so großer Zahl uns hier hinbegeben zu diesem ja schwierigen Thema. Meine Antwort darauf ist, weil wir, und jetzt spreche ich zunächst mal nur über diejenigen unter uns mit einem deutschen Pass, weil wir eine besondere Verantwortung haben, jeder Form von Judenfeindlichkeit entschieden entgegenzutreten. Ich bevorzuge den Ausdruck Judenfeindlichkeit vor dem geläufigeren Begriff Antisemitismus, weil das ist viel zu ungenau. Und weil wir zweitens eine besondere Verantwortung haben für eine gesicherte und auf Dauer unbedrohte Existenz des Staates Israel einzutreten. Der Streit, den wir führen müssen, auch gerade innerhalb der evangelischen Kirche und auch mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft und Kultusgemeinden bei uns, wie ist diese besondere Verantwortung umzusetzen? Darüber geht ja im Kern der Streit und sollte er gehen. Und ich möchte den Begriff der besonderen Verantwortung, die wir haben, unbedingt abgrenzen gegen einen anderen Begriff, der leider sehr geläufig ist im Sprachgebrauch bei uns, auch der Politik. Das ist der Begriff der Staatsräson, den die Bundeskanzlerin Merkel immer wieder gebraucht. Aber nicht nur sie, auch Gregor Gysi, der frühere Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, hat in einer Rede vor dem Bundestag vor 3 Jahren diese Begrifflichkeit gebraucht. Ich hatte kurz danach ein Gespräch mit Gysi in seinem Büro aus einem völlig anderen Grund. Und da habe ich ihn gefragt, Herr Gysi, wissen Sie eigentlich, was Staatsräson heißt und woher dieser Begriff kommt? Wusste er nicht. Ich habe es ihm dann erklärt, das ist ein Begriff aus dem preußischen Obrigkeitsstaat. Staatsräson heißt anordnen von oben oder jemanden zur Raison ziehen. Befehl, Basta-Politik, ohne zu erklären. Und ich habe zu Herrn Gysi gesagt, wenn Sie das so angehen, dann bewirken sie genau das Gegenteil, gerade bei jüngeren, nachwachsenden Generationen, denen man natürlich erklären muss, was zwischen 1933 und 1945 passiert ist und woraus die besondere Verantwortung resultiert. Und wenn man das nicht tut, sondern nur einfach sagt, Staatsräson, dann züchtet man neuen Antisemitismus. Ich weiß nicht, ob er das verstanden hat. Also deswegen möchte ich diesen Begriff deutlich doch als falsch hier klassifizieren. Ich würde gerne mal eine Frage noch stellen zu 2 Feststellungen, ob Sie das teilen. Die erste Feststellung wäre, mit dem Teilungsbeschluss der UNO-Generalversammlung vom 30. November 1947 wurde auch die völkerrechtliche Grundlage für einen Staat Palästina geschaffen. Wer stimmt dieser Feststellung zu? Wer stimmt dieser Feststellung nicht zu? Niemand. Ich frage das deshalb, will es auch gerne erklären, weil ich habe erlebt bei Veranstaltungen auch in der Schweiz, wo ich lebe, dass Leute aufgestanden sind und gesagt haben, es gibt ja überhaupt keine völkerrechtliche Grundlage für einen Staat Palästina. Und dann habe ich gesagt, wie kommen Sie darauf? Und dann haben sie gesagt, ja, diese Resolution der UNO-Generalversammlung vom November 1947 ist ja nicht völkerrechtlich verbindlich, weil das war ja nur eine Resolution der Generalversammlung und nicht des Sicherheitsrates. Da habe ich gesagt, darüber kann man natürlich diskutieren und das mache ich gleich auch nochmal. Ich weise darauf hin, dass der Sicherheitsrat später diese Resolution bekräftigt hat. Aber wenn Sie sagen, dass mit dieser Resolution der Generalversammlung keine völkerrechtliche Grundlage für einen Staat Palästina geschaffen wurde, sagen Sie damit auch, es gibt keine völkerrechtliche Grundlage für einen Staat Israel. Das sollte man dann auch so klar sagen. Heute Morgen bei der Veranstaltung IBZ haben sich 3 Leute gemeldet und gesagt, sie stimmen mit der Feststellung nicht überein. Da habe ich dann zurückgefragt, warum nicht, das hätte ich hier auch getan. Die 3 haben aber alle gesagt, dieser Teilungsbeschluss war ungerecht gegenüber den Palästinensern, weil er ihnen ein Land weggenommen hat, was zu gut 90% bis dahin von Palästinenserinnen und Arabern bewohnt wurde. Ich habe dazu heute Morgen gesagt, ich verstehe zwar die Logik Ihrer Argumentation und kann die auch nicht widerlegen. Ich sage trotzdem, was mit dem Holocaust und mit dem von Deutschland ausgelösten Zweiten Weltkrieg mit 60 Millionen Menschen passiert ist, war wahrscheinlich der tiefste Zivilisationsbruch in der bis heute uns bekannten Menschheitsgeschichte. Und vor dem Hintergrund und im Ergebnis dieses Zivilisationsbruchs hat es drei, ich sag mal, Fortschritte gegeben, zivilisatorische Fortschritte. Leider braucht es offensichtlich immer solche Katastrophen, damit wir einen Fortschritt machen. Der eine große Fortschritt ist natürlich eine Völkerrechtsordnung in Form der UNO-Charta, erstmals in der Geschichte mit einem zwischenstaatlichen Kriegsverbot. Ne? Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta. Gab es ja vorher nicht. Krieg war erlaubt. Und das zweite und vielleicht noch wichtigere ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die sich am nächsten Montag zum 70. Jahr, 10. Dezember 1948, gab es ja bis dahin auch nicht. Es gab keine individuell definierten Menschenrechte. Es gab es nicht. Das muss man sich immer wieder klar machen. Und die 16 Männer und Frauen, die diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte in New York entworfen haben zwischen 1946 und 1948, waren Mehrzahl Überlebende deutscher Konzentrationslager. Gerade aus dieser Erfahrung des Holocaust, des deutschen Faschismus, sind diese Grundregeln der Menschenrechte damals entstanden. Und ich sage auch in anderen Zusammenhängen, auch gestern, wir müssen mit Klauen und Zähnen daran festhalten, weil wir haben keine andere verlässliche Grundlage, sowohl für Politik im Inneren unserer Gesellschaft wie auch in den Außenbeziehungen und zur Bewertung von solchen Konflikten. Es geht ja um die Frage der Umsetzung von Menschenrechten, von universell gültigen Menschenrechtsnormen für alle Menschen, die auf diesem Gebiet Palästina leben. Und im Moment sind es natürlich vor allem die Menschenrechte der Palästinenserinnen, die nicht umgesetzt sind. Und das dritte Ergebnis dieses Zivilisationsbruchs ist eben, dass mit dem Staat Israel eine Heimstatt auch geschaffen wurde für diejenigen in Europa, die Juden und Jüdinnen, die den Holocaust überlebt haben. Und selbst wenn man die Ungerechtigkeit sieht, die darin auch dann besteht für die dort lebenden Palästinenser, sage ich trotzdem, ich stelle mich auf diese Grundlage dieser damals definierten Zwei-Staaten-Lösung, also ein Staat Israel mit 54% des Territoriums und des Staat Palästina mit 46%. Das mag willkürlich erscheinen, aber dazu stehe ich. Das ist mein Ausgangspunkt. Meine zweite Feststellung, die ich gerne nochmal abfragen will, ist, dass im Ergebnis des Krieges von 1967 dann Israel völkerrechtswidrig die Westbank, den Gazastreifen und Ost-Jerusalem besetzt hat und bis heute besetzt hält. Wer stimmt denn dieser Feststellung zu? Wer kann oder will ihr nicht zustimmen? Okay, dann wissen wir jetzt, auf welcher Grundlage wir dann hier weiter diskutieren können. Ich würde dann gerne meine Antwort geben auf die vorhin gestellte Frage, wie denn unsere besondere Verantwortung für eine gesicherte und unbedrohte Existenz Israels wahrzunehmen ist und umzusetzen ist. Meine Antwort lautet und feste Überzeugung, es kann und wird eine gesicherte und auf Dauer unbedrohte Existenz Israels nur geben und nur geben können, wenn auch die universellen Menschenrechte für alle Palästinenserinnen umgesetzt werden und ihr Recht auf staatliche Selbstbestimmung. In welcher Form auch immer das dann geschieht. Ich bin nach wie vor ein Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung, obwohl uns allen das immer unrealistischer erscheint angesichts der fortschreitenden Besiedlung der Westbank. Ich halte es trotzdem für wichtig, daran festzuhalten. Aber es ist nicht meine Entscheidung, auch nicht unsere, wie letztendlich auch das Recht der Palästinenserin auf staatliche Selbstbestimmung umgesetzt wird, ob in einer Zwei-Staaten-Lösung, ob in einem wie auch immer gearteten binationalen Staat, ob in einer Föderation. Aber es geht darum, dass dieses Recht auch umgesetzt werden muss. Und ich wiederhole nochmal, das ist eine Vorbedingung dafür, dass es auch dann eine gesicherte und unbedrohte Existenz Israels gibt. Und wenn das so ist, dann ist natürlich Kritik an der israelischen Regierungspolitik. Und nur darum kann es gehen. Nicht Kritik an Juden, auch nicht Kritik an Israel, sondern ganz konkret Kritik an israelischer Regierungspolitik, an der völkerrechtswidrigen Besatzungspolitik, an der Vorenthaltung von grundlegenden Menschenrechten für die Palästinenser, dann ist solche Kritik nicht nur völlig legitim, sondern sie ist dringend notwendig. Gerade auch durch uns als Deutsche und gerade auch innerhalb der evangelischen oder katholischen Kirchen bei uns. Und damit will ich zu dem Stichwort kommen, der Kampagne, die hier geführt wird. Zunächst mal will ich daran erinnern, dass die völkerrechtswidrige Besatzung ja festgestellt worden ist, nach dem Ende des Krieges 67 durch zwei Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates. Ich weiß, dass viele, vielleicht auch manche im Raum sagen, innerhalb der UNO ist Israel sehr häufig kritisch erwähnt worden, kritisiert worden, möglicherweise auch zu Unrecht häufiger und kritischer als andere Staaten, wo man auch sehr viel kritisieren müsste. Das mag durchaus sein. Das bezieht sich dann aber mit Sicherheit vor allem auf Resolutionen, Mehrheitsresolutionen der Generalversammlung. Ich halte mich an die wichtigen Resolutionen des Sicherheitsrates, an die, wie gesagt, völkerrechtlich unmittelbar verbindlichen. Und das ist vor allem die Resolution 242, die einstimmig mit 15:0 Ja-Stimme, Mitstimme der USA, die Besatzung verurteilt hat als völkerrechtswidrig und Israel aufgefordert hat, die Besatzung zu beenden. Diese Resolution ist dann nochmal wiederholt worden in der Resolution 338, ein Jahr später, ebenfalls 15:0. Und das gilt bis heute und am letzten Tag der Obama-Administration, am 31. Dezember 2016, ist ja eine ähnliche Resolution auch nochmal verabschiedet worden. Israel hat in den Folgejahren, da es diese Resolution 242, 338 ja nicht umgesetzt hat, zunehmend Kritik erfahren. Gerade auch im westlichen Ausland, gerade auch in den USA, auch in Deutschland, auch von Leuten, die bis dato vorbehaltlos mit allem übereingestimmt haben, was Israel gemacht hat. Und in Reaktion auf diese Kritik hat die israelische Regierung im Jahre 1974 eine Public Relations-Kampagne, sage ich mal, gestartet, unter dem hebräischen Wort Hasbara. Hasbara heißt zunächst mal nicht mehr als ich erkläre mich, Erklärung oder auch Neu-Englisch Public Diplomacy. Obwohl auch damals schon auch Menschen in Israel, auch Juden und Jüdinnen gesagt haben, das ist eine Form von problematischer Propaganda. Für Propaganda gibt es im Hebräischen einen anderen Begriff, das ist Tamula. Also ich würde sagen, dass das Israel damals begonnen hat mit der Hasbara, war nichts Besonderes. Das haben andere Staaten auch gemacht, um das eigene Image, die eigene Politik im Rest der Welt möglichst positiv darzustellen. Aber im Laufe der Jahre, auch unter der wachsenden Kritik an der israelischen Besatzungspolitik, ist diese Hasbara immer intensiver geworden. Und seit das Oslo-Abkommen 1993, was ja bei vielen von uns nochmal eine Hoffnung erweckt hat, dass es jetzt doch eine Zwei-Staaten-Lösung gibt, seitdem das nun gescheitert ist, aus meiner Analyse wesentlich aus dem Grund, dass die israelische Regierung die dort gemachten Zusagen nicht oder nur mit großer Verspätung umgesetzt hat, was dann die zweite Intifada der Palästinenserinnen hervorgerufen hat, inklusive dann auch intensivierten Raketenbeschuss der Hamas auf israelisches Kerngebiet. Ganz klar Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit, da brauchen wir mit mir überhaupt nicht drüber diskutieren. In der Folge dessen ist die Kritik an der israelischen Regierung immer stärker geworden und dann auch eine zunehmend wohlorganisierte Gegenkampagne. Die hat lange begonnen, bevor das böse Wort BDS, also Boykott, Disinvestment, Sanktionen überhaupt hier im Westen wahrgenommen wurde. Diese Kampagne BDS ist ja bereits 2005 gestartet worden. Ein Aufruf von 170 Organisationen, Gruppen der palästinensischen Zivilgesellschaft, Frauenorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, kritische Soldaten und so weiter, Ich komme da, erläutere nachher noch die Forderungen. Aber das ist lange hier überhaupt nicht wahrgenommen worden. Geschweige denn, dass es hier in Deutschland Leute gab, die sich dafür eingesetzt hätten. Aber lange vorher gab es schon zunehmend Bemühungen, Kritiker und Kritikerinnen der israelischen Regierungspolitik hier als Antisemiten oder als Judenfeinde oder als anti-israelisch zu bezeichnen und zu diffamieren. Es gibt das nachweislich seit 10 Jahren bei uns mindestens. Es gibt wohl dokumentiert über 125 Fälle, wo versucht worden ist, Vorträge, wie den meinen etwa, Ausstellungen, Filme, die sich möglicherweise und auch tatsächlich kritisch zur israelischen Regierungspolitik äußern, zu verhindern. Eines der sehr häufigen Ziele ist die Nakba-Ausstellung, die viele von Ihnen ja vielleicht kennen. Die ist zwar in sehr vielen Städten und Dörfern Deutschlands inzwischen gezeigt worden, ich glaube über 80 Mal, auch im nahen Ausland, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Fällen, wo sie verboten worden ist. Und auffällig und leider ist es so, die allermeisten Fälle sind Fälle im evangelischen Kontext. Verbote von evangelischen Dekanen, Superintendenten wie etwa in Nürnberg oder auch kürzlich wieder in meiner Geburtsstadt Köln. Und es gibt zwei durchgängige Muster dieser Versuche, solche Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen zu verhindern. Das eine Muster ist, dass die Intervention immer ganz kurz vor dem jeweiligen Vortrag oder der Ausstellungseröffnung erfolgt, auch wenn die seit Monaten öffentlich angekündigt war, so wie hier in Karlsruhe. Und das zweite Muster ist, in ganz vielen Fällen wurde denen, die dann kritisiert haben oder gesagt haben, das müsst ihr absagen, weil es antisemitisch ist, angeboten, na dann kommt das dazu, dann machen wir eine Podiumsdiskussion. Oder wenn es um die Nakba-Ausstellung geht, dann stellt doch eure eigene Ausstellung daneben. Also etwa die Ausstellung 1948, die Sie ja kennen, die gerade 2 Wochen auch in der Volkshochschule in Reutlingen gehangen hat. In ausnahmslos allen Fällen, diesen 125, die dokumentiert sind, und wahrscheinlich gibt es noch eine Dunkelziffer von Fällen, die wir nicht kennen, ist dieses Angebot abgelehnt worden. In ausnahmslos allen Fällen gab es keinerlei Bereitschaft zu diskutieren, eine eigene Sicht der Dinge dann auch öffentlich zu präsentieren, sondern es ging immer nur darum, anderes zu verhindern, indem man es als antisemitisch, antijüdisch, antiisraelisch diffamierte. Hauptzielscheibe dieser Kampagne waren und sind Juden und Jüdinnen. Auf die richtet sich der ganz besondere Eifer, man könnte auch sagen manchmal Hass dieser Kampagne. Israelische Juden und Jüdinnen, deutsche, amerikanische, ich sage mal ein paar Namen, die zu Ihnen zum Teil geläufig sind. Uri Avneri, inzwischen gestorben, Ruven Moskowitsch aus Israel, Frau Langer aus Israel, die Anwältin, die viele Palästinenser vertreten hat, auch inzwischen gestorben. Jeff Halper aus den USA, der Theologe Mark Welbermann. Aus Deutschland fallen mir ein Rolf Verleger, ehemals Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutschland und dort ausgeschlossen, weil er es gewagt hat, nach dem Gaza-Krieg von 2004 die Solidaritätserklärung des Zentralrates der Juden mit diesem Krieg der Israelis nicht zu unterschreiben. Judith Bernstein in München, Sie und Ihr Mann Rainer Bernstein, die dort seit 30 Jahren eine jüdisch-palästinensische Dialoggruppe führen. Die beiden sollten im Januar dieses Jahres den jährlichen Preis der Humanistischen Union bekommen, den Preis für den aufrechten Gang. Das war vorgesehen im großen Kulturzentrum Gasteig in München, ist verboten worden von der Stadt, weil es ja einen Stadtratsbeschluss in München gibt seit letztem Juni, keine Räume zu vergeben an Veranstaltungen, wo für BDS angeblich oder tatsächlich geworben wird. Selbst Veranstaltungen, die sich kritisch mit BDS auseinandersetzen, dürfen nicht sein. Im Ergebnis führt der Beschluss dazu, dass auch Veranstaltungen, die mit BDS überhaupt nichts zu tun haben, verboten werden. Es fand sich kein anderer Raum in der Herberge, hätte ich fast gesagt, für diese Preisverleihung. Leider auch keine evangelische oder katholische Kirchengemeinde. Und schließlich hat sich der Besitzer dieses großen alten Kinos am Sendlinger Torplatz angeboten, dass das in seinem Kino stattfindet, wo auch 300 Menschen reingehen. Es war restlos überfüllt. Die Drohungen bis hin zu Mordaufrufen, die dieser Kinobesitzer erhalten hat, möchte ich Ihnen gerne ersparen. Zwei der für mich beschämendsten und skandalösesten Vorgänge im Rahmen dieser Kampagne will ich gerne noch benennen. Rolf Verleger, dessen Familie und Vorfahren zu einem großen Teil in Auschwitz ermordet wurden, ist vor 2 Jahren eingeladen worden, an die Universität Freiburg, um einen Vortrag zu halten. In Freiburg gibt es ein so bezeichnetes Antisemitismusreferat in der Studentenschaft. Und Vertreter dieses Antisemitismusreferates sind dann mit einem anonymen Flugblatt, ohne presserechtlich Verantwortlichen, ohne Namen, ohne E-Mail-Anschrift, ohne Telefon, vor die Uni gegangen. Und in diesem Flugblatt wird Rolf Verleger denunziert als selbsthassender Jude, der es darauf anlege, Israel zu delegitimieren und alle Juden auszulöschen. Herr Verleger hatte die Größe, dann mit diesen jungen Leuten, die da das Flugblatt verteilten, zu diskutieren und zu sagen, kommen Sie mit rein in meine Veranstaltung. Diskutieren Sie. Haben Sie nicht gemacht. Verleger hat dann einen Brief geschrieben an das Antisemitismusreferat. Einen sehr langen, sehr geduldigen, sehr differenzierten Brief und hat daran erinnert, dass letzte Mal, als versucht wurde, die Universität Freiburg Juden reinzumachen, das war unter dem Präsidenten Heidegger zwischen 1933 und 1945. Sowas kann natürlich nur Rolf Verleger sagen, solche Parallelen würde ich niemals ziehen. Er hat nie eine Antwort auf seinen Brief bekommen. Der zweite skandalöseste Vorgänge, soweit ich sehe, es gibt eine Gruppe, eine Organisation, die heißt Jüdische Stimme für gerechten Frieden im Nahen Osten. Das sind Deutsche, Juden und Jüdinnen. Es gibt ähnliche, gleichnamige Organisationen in 9 weiteren Mitgliedstaaten der EU. Die haben auch ein europäisches Dach. Und dieser Jüdischen Stimme für gerechten Frieden im Nahen Osten hat die Bank für Gemeinwirtschaft in Frankfurt vorletztes Jahr das Konto gekündigt. Muss man sich mal vorstellen, zum ersten Mal nach 1945 kündigt eine deutsche Bank deutschen Juden und Jüdinnen das Konto. Wie ist es dazu gekommen? Und damit komme ich zu einer der Personen in dieser Kampagne, der auch bundesweit immer wieder agiert. Das ist der Europakorrespondent der Jerusalem Post, also der englischsprachigen Zeitung. Der Mann heißt Benjamin Weintal, hat sein Büro in Berlin. Und Weintal ist zu dem Direktor der Bank gegangen in Frankfurt und hat gesagt, diese Jüdische Stimme für gerechten Frieden sind ganz, ganz schlimme Antisemiten. Und er hat gefordert, das Konto zu kündigen. Und der Bankdirektor hat leider sofort zusammengezuckt unter diesem Vorwurf und hat das Konto gekündigt. Das ist zwar inzwischen wieder korrigiert worden, weil es doch einen sehr starken zivilgesellschaftlichen Protest gegeben hat. Medico International und andere haben sich da engagiert. Aber ich weiß, dass der Bankdirektor nach wie vor unter massivem Druck steht. Auch von jüdischen Organisationen in unserem Land, aber auch von Herrn Weintal und anderen, das Konto wieder zu kündigen. Das sind so die skandalösesten Fälle, die ich bisher kenne. Und ich würde gerne jetzt zur internationalen Dimension dieser Kampagne noch etwas sagen. Ich habe vorhin gesagt, 2005 hat die israelische Zivilgesellschaft, 170 Organisationen, diesen Aufruf, Boykott, Sanktionen, Disinvestment veröffentlicht. Ich sage nachher noch mehr zu den Inhalten, auch zu meiner Position dazu. Das ist zunächst in Israel überhaupt nicht ernst genommen worden. Jahrelang nicht. Erst 2011 hat es in der Regierung Stimmen gegeben, die gesagt haben, wir müssen da allmählich was gegen tun, weil diese Kampagne zeigt gewisse Wirkung, vor allem in den USA und dort vor allem an den Universitäten. Und die USA und ihre Öffentlichkeit und ihre Politik sind natürlich für Israel am allerwichtigsten, ne? Noch lange vor Deutschland. Und dann hat man im Ministerium für strategische Angelegenheiten in Jerusalem eine Stabsstelle eingerichtet, mit dem Auftrag, hier Gegenmaßnahmen zu BDS zu ergreifen. Und alles, was ich Ihnen jetzt im Folgenden sage, ist bestens belegt durch einen Artikel und durch einen Film, dass Sie alles nachlesen und nachschauen können. Der Artikel ist erschienen zunächst im britischen Guardian am 14. August dieses Jahres von meinem Kollegen Nathan Thrall oder Nathan Thrall und inzwischen aber auch auf Deutsch verfügbar, weil die Wochenzeitung Freitag ihn am 1. November in einer vierseitigen Sonderbeilage veröffentlicht hat. Da kann man ihn auch kriegen, man findet ihn auch im Internet unter dem Titel BDS, Doppelpunkt, wie eine kontroverse, gewaltfreie Bewegung die israelisch-palästinensische Debatte verändert hat. Und der Nestor schildert in diesem Artikel mit Interviews, darunter mit dem ersten Generaldirektor dieser Stabsstelle im Ministerium für strategische Angelegenheiten zur Bekämpfung von BDS, genau was diese Stabsstelle tut, wie sie agiert, wie viel Geld sie bekommt, mit welchen Methoden sie agiert, wie erfolgreich sie ist oder nicht. Der Generaldirektor heißt Jopi Kupawasser, kommt alles in dem Artikel vor, den ich dringend empfehle. Also wie gesagt, in der Wochenzeitung Freitag, 1. November dieses Jahres oder auf Englisch, 14. August 2018 im britischen Guardian. Man kann beides auch im Internet abrufen. Und dann gibt es seit 2016 bereits einen Film, der bisher nur nicht gezeigt werden konnte. Der heißt The Lobby USA. Er ist gedreht worden von Al Jazeera. Al Jazeera ist der Sender, der seit 2000 in Doha sitzt, in der Hauptstadt von Katar. Und die haben zwei jüdische Journalisten eingeschleust in die Kampagne, die in den USA läuft, mit dem Ziel, dort zu verhindern, dass an Universitäten kritische Veranstaltungen zur israelischen Regierungspolitik stattfinden oder sogar Resolutionen verabschiedet werden zur Unterstützung von BDS, möglicherweise mit dem Ziel, dass Universitäten ihre Investitionen abziehen. Und dieser Film enthält Stellungnahmen, mit versteckter Kamera aufgenommen, Reden von der heutigen Generaldirektorin dieser Stabsstelle, einer ehemaligen Mitarbeiterin des israelischen Militärgeheimdienstes. Und die schildert dort ganz genau die Methoden, mit denen hier vorgegangen wird. Die Frau heißt Sima Wagmin-Gil. Und es kommt vor, in einem Vortrag im geschlossenen Kreis, der Exekutivdirektor der Kampagne Israel on Campus Coalition, das ist diese auf die amerikanischen Universitäten bezogene Kampagne, der Mann heißt Jacob Baim, der schildert, dass der israelische Geheimdienst mithilfe der ja sehr hochstehenden israelischen Softwareindustrie inzwischen eine Software entwickelt hat, mit der sie innerhalb von 50 Sekunden erfahren können, wenn irgendwo an einer US-amerikanischen Universität im Internet eine Veranstaltung zum Themenkomplex Israel-Palästinenser angekündigt wird. Innerhalb von 50 Sekunden. Und dann geht sofort die Kampagne los über Facebook, Twitter und all die anderen sogenannten sozialen Medien, um die Veranstalter dieser geplanten Veranstaltung, Ausstellung, was auch immer, als Antisemiten, als Israelfeinde zu diffamieren und auch die Universitätsleitung oder andere Verantwortlichen dazu bekommen, die geplanten Veranstaltungen abzusagen. In diesem Film wird lange interviewt in einem Restaurant in Washington D.C. eine junge Amerikanerin, die über 4 Jahre lang aus der israelischen Botschaft in Washington diese Kampagne an den amerikanischen Unis koordiniert hat, die im Detail darüber spricht, wie die Kampagne betrieben wird. Und es gibt Filmausschnitte von einer Universität in Michigan, die genau zeigt, auch wie das dort läuft, wie auch öffentliche Versammlungen manipuliert werden und so weiter. Der Film ist vor Anfang 2017 fertiggestellt worden. Die israelische Regierung hat davon erfahren und hat ihren Einfluss auf den Scheich, den Emir von Katar genutzt, dafür zu sorgen, dass dieser Film zunächst nicht veröffentlicht wurde. Also auch von Al Jazeera, der Chefredaktion, der Leitung von Al Jazeera, nicht freigegeben wurde. Dann haben sich aber irgendwann die beteiligten Journalisten, Journalistinnen, die diesen Film gemacht haben, doch an die Öffentlichkeit begeben und haben sichergestellt, dass das bekannt wird und dann diese Kopien dieses Films auch ins Ausland gebracht. Heute sind sie alle zu sehen, auch im Internet. Ich kann gerne nachher die Quelle geben. Man kann es aber auch finden. The Lobby-USA, also USA, ein vierteiliger Film, jeweils so 40 Minuten lang. Ja, das ist die internationale Kampagne und sie ist 2015 nochmal intensiviert worden. Da gab es eine Sitzung des Sicherheitskabinetts mit Premierminister Benjamin Netanyahu und da hat Netanyahu gesagt, wörtlich, militärisch unterliegen wir, also Israel, keiner Bedrohung, da sind wir nach wie vor haushoch überlegen, aber BDS ist, jetzt Zitat, eine existenzielle Bedrohung für Israel. Jetzt würde ich gerne noch etwas zu drei Begriffen sagen, die ja wichtig sind für diese ganze Diskussion. Zum Begriff des Antisemitismus, zum Vorwurf, Israel betreibe Apartheid-Politik und schließlich zur Frage Boykott und damit auch zu BDS. Ich fange an mit Apartheid. Betreibt Israel Apartheid-Politik?
Ja.
Das ist ja, das wissen die allerwenigsten, die das vehement beschreiten. Ein Begriff, der zuallererst schon vor 40, 50 Jahren von verschiedenen israelischen Premierministern gebraucht wurde, angefangen von Ben Gurion. Zum Teil als Prognose, zum Teil als Warnung. Dann auch von amerikanischen, Israel durchaus sehr zugewandten Regierungsvertretern. Ich weise nur darauf hin, das ist nicht eine Begrifflichkeit, die irgendwann in jüngerer Zeit aufgekommen ist von anti-israelischen Kritikern oder auch erst von unserem früheren Außenminister Gabriel, der den Begriff gebraucht hat. Ich sage zweitens, ich halte es grundsätzlich für ein Dilemma, heutige aktuelle Situation mit irgendwelchen historischen Parallelen zu bezeichnen. Weil es gibt immer spezifische Unterschiede. Der berühmte amerikanische Linguistik Professor Noam Chomsky, den viele ja kennen, ein scharfer Kritiker der israelischen Regierungspolitik, ein noch schärferer Kritiker der Nahostpolitik der amerikanischen Regierung, lehnt diesen Apartheid-Vorwurf ab. Ich habe lange mit Chomsky darüber auch geredet. Chomsky sagt, das verharmlost die Situation auf der Westbank, weil unter, ich zitiere ihn ja nur, weil unter dem Apartheid-System in Südafrika, da hat die weiße Minderheit den Schwarzen zumindest noch eigene Staaten gegeben. Das waren die sogenannten Homelands. Ne? Das war ja damals die Idee, die Schwarzen sollen da leben und die Weißen bleiben in den besseren Teilen des Landes. Und ich habe es gesagt, bei uns kriegen die weißen Länder noch nicht mal einen Staat. So. Aber ich denke, es ist möglich, aktuelle Situationen mit jeweils auch neuen Begriffen klar zu kennzeichnen und das internationale Recht, das Völkerrecht gibt dort genug her. Und ich finde es besonders problematisch, wenn also unter Bezug auf die heutige Situation Israel-Palästina Vergleiche gezogen werden zur Nazizeit. Das lehne ich völlig ab und wenn das aus einem Mund eines oder einer Deutschen kommt, das hat immer so ein Geschmäckle. So wie so ein Versuch der Selbstentlastung, ne? Jetzt machen die dasselbe, was unsere Eltern- oder Großelterngeneration gemacht hat. Ich will das nochmal in einer wahren Geschichte verdeutlichen, warum ich das für problematisch halte. Ich habe im Januar 1988 in Genf angefangen als Journalist und vier Wochen später kam Yasser Arafat, der Gründer und langjährige Vorsitzende der PLO, zum ersten Mal zur UNO nach Genf. Das war noch lange vor Oslo, das war noch vor der Madrider Nahostkonferenz vom Dezember 1980. Es war ein riesiger Aufwand, weil man befürchtete Anschläge. Es gab 2000 Schweizer Soldaten, die um das UNO-Gebäude umstanden. Es gab ein Flugabwehrgeschütz auf dem Dach dieses alten UNO-Gebäudes, weil man befürchtete, dass radikale palästinensische Organisationen wie die Front für Befreiung und zur Befreiung Palästinas von George Habash Anschläge auf Arafat verüben würden, der ja damals sehr umstritten war, im Exil saß in Tunis. Und dann hat Arafat eine Rede gehalten vor der Menschenrechtskommission der UNO, heißt heute Menschenrechtsrat, 20 Minuten lang, in der er das Vorgehen israelischer Soldaten, Polizisten auf der Westbank gegen palästinensische Zivilbevölkerung scharf kritisiert hat. Soweit so gut. Aber Arafat hat in dieser 20-minütigen Rede nach jedem sechsten oder siebten Satz gesagt, just like the Nazis did it, brauche ich nicht übersetzen. Danach war Pressekonferenz, es waren über 1000 Journalisten, Journalistinnen aus aller Welt da, und da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, Herr Arafat, glauben Sie tatsächlich, dass dieser historische Vergleich angemessen ist? Und glauben Sie, dass eine solche Rhetorik hilfreich ist für einen Friedensprozess? Da ist er empört aufgesprungen, der saß oben auf so einem Podest mit seinen Bodyguards und dem Botschafter der PLO bei der UNO und hat mich angebrüllt. Sein erster Satz war, ich sage ihn jetzt auf Englisch, you are not a journalist, you are an agent of the Zionist regime. You don't give a fuck about Arab blood, you are only concerned about Jewish blood. Musst du das übersetzen für irgendjemanden? Alle verstanden. Er hat 10 Minuten umgetobt, es war fast unmöglich, ihn zu beruhigen. Und dann ging die Pressekonferenz weiter und am Ende kam er dann runter und stand an dem Saal. Dann bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, Herr Arafat, ich will Ihnen nur sagen, Sie haben eben einen großen Fehler gemacht. Ich bin der UNO-Korrespondent derjenigen Zeitung im deutschsprachigen Raum, nämlich der Berliner Tageszeitung, die wahrscheinlich die größten Sympathien hat für das Recht der Palästinenser auf den eigenen Staat. Da hat mich Arafat an meinen damals noch vorhandenen Bart gepackt, der Arafat ging mir ja nur so bis hier, mich gepackt und hat gesagt, you got the answer, you asked a stupid question and you got the answer you deserve. Sie haben eine dumme Frage gestellt und die Antwort bekommen, die Sie verdienen. Und in dem Moment wurde ich von seinen Bodyguards hinten angehoben, 10 Meter weiter abgestellt und er wurde schnell rausgezogen. So, ich glaube, ich brauche das nicht weiter zu erläutern. Hat einen riesen Aufruhr gegeben, stand am nächsten Morgen in allen Zeitungen von New York Times über Le Monde bis zur Taz und in allen arabischen Zeitungen. Der UNO-Generalsekretär wurde aufgefordert, vom UNO-Journalistenverband das aufzunehmen in seinen Jahresbericht an die Generalversammlung über diplomatische Zwischenfälle in der UNO. Eine Woche später wurde ich aus einer Pressekonferenz rausgeholt und draußen standen die Botschafter aller 22 Staaten der Arabischen Liga, angeführt von dem saudischen Botschafter. Die haben gesagt, Sie müssen mal bitte mitkommen, da will jemand mit Ihnen reden. Und dann wurde ich in irgendein Hinterzimmer der UNO geführt und da saß der damalige Botschafter der PLO bei der UNO. Ich sagte, was ist los? Was geht's denn? Ja, sagt er, das ist ganz schlimm, was da passiert. Ich sage, ich habe das längst vergessen. Ja, sagt er, aber bei uns klingeln die Telefone aus überall der Welt, wo die PLOs Büros haben, wo wird angerufen in Tunis und die Leute da, was hat der Alte jetzt schon wieder für eine Scheiße gebaut? Ja, also die Kuh musste vom Eis irgendwie. Ich wurde dann gefragt, ob ich bereit sei, nach Tunis zu kommen und im Zelt von Arafat mit ihm Lamm zu essen. Ich habe dann gesagt, gerne, Lamm ist immer schon mein Lieblingsfleisch gewesen. Einladung ist dann nie gekommen. So. Also ist jetzt klar, warum ich solche Vergleiche für problematisch halte. Aber, jetzt kommt das Aber, der Apartheid-Begriff ist ja inzwischen längst auch losgelöst von dem konkreten historischen Vorbild Südafrika. Es gibt ja nicht nur die Definition von Apartheid in der Anti-Apartheids- oder Anti-Rassismus-Resolution, die die UNO 1977, glaube ich, verabschiedet hat, unter Bezug natürlich auf das damals noch bestehende Apartheid-Regime, sondern es gibt eine neue Resolution, ich suche sie jetzt gerade, eine neue völkerrechtliche Definition und die steht im Statut des Internationalen Strafgerichtshofes, das ja erst 1998 verabschiedet wurde. Und ich muss jetzt eben gucken, ich habe mich eigentlich gut sortiert, die wollte ich Ihnen vorlesen. Also die Definition aus Artikel 7 Absatz 1 des Statutes des Internationalen Strafgerichtshofes, der 1998 begründet wurde. In diesem Statut wird das Apartheidverbrechen wie folgt definiert. Jetzt wörtlich ein komplizierter juristischer Satz, aber Sie bleiben bei mir. Unmenschliche Handlungen ähnlicher Art wie die in Absatz 1 des Statutes genannten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von einer rassischen Gruppe im Zusammenhang mit einem institutionalisierten Regime der systematischen Unterdrückung und Beherrschung einer oder mehrerer anderer Gruppen in der Absicht begangen werden, dieses Regime aufrechtzuerhalten. Derartige Handlungen sind unabhängig davon, wo und von wem sie begonnen wurden, übrigens auch in Deutschland strafrechtlich verfolgbar. Dafür soll das Völkerstrafgesetzbuch sorgen, in dessen Absatz § 7 es heißt, dass sie strafbar macht, wer, jetzt wieder Zitat, im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffes gegen eine Zivilbevölkerung eine identifizierbare Gruppe oder Gemeinschaft verfolgt, indem er ihr aus politischen, rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder religiösen Gründen, aus Gründen des Geschlechtes oder aus anderen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts als unzulässig anerkannten Gründen grundlegende Menschenrechte entzieht oder diese Menschenrechte wesentlich einschränkt. Zitat Ende. Und diese Definition passt natürlich allemal auf die Situation in der Westbank. Wenn man nach Hebron geht, kann man das wirklich im Kleinen sehr klar sehen. Also von daher fände ich legitim, den Apartheid-Begriff hier auch anzuwenden. Ich halte es, wie gesagt, nicht für unverzichtbar. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Situation zu beschreiben. Ich will zweitens etwas sagen zum Antisemitismusbegriff, mit dem ja heute auch in der Öffentlichkeit bei uns umgegangen wird und der inzwischen ja auch vom Bundeskabinett beschlossen wurde, auch von einer Reihe von Landesparlamenten, ohne dass das will ich auch klar sagen, eine wie auch immer geartete rechtliche Verbindlichkeit für irgendjemand von uns hätte. Das hat es nicht. Und da muss man einfach wissen, dass die Entwicklungs- und Entstehungsgeschichte dieses Antisemitismusbegriffes eine Geschichte von vielfältiger, na ich sage es mal, Manipulation ist. Das fing so an, es gab bis zum Jahre 2013 in Wien eine Einrichtung, die hieß das Europäische Zentrum zur Beobachtung und Bekämpfung von Rassismus. Diese Stelle hat eine Arbeitsdefinition für Antisemitismus irgendwann beschlossen. Ich glaube, irgendwann Ende der 90er Jahre. Die lese ich jetzt mal vor. Das sind 40 Worte. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die im Hass auf Juden Ausdruck finden kann. Rhetorische und physische Manifestationen von Antisemitismus richten sich gegen jüdische oder gegen nichtjüdische Individuen und oder gegen ihr Eigentum, gegen Institutionen jüdischer Gemeinden und religiöser Einrichtungen. Das ist diese Arbeitsdefinition. 40 Worte. Diese Arbeitsdefinition ist dann verschwunden von der Webseite, weil auch diese Institution eingestellt wurde. An ihre Stelle trat die Europäische Grundrechteagentur mit Sitz in Brüssel, die diese Arbeitsdefinition von Antisemitismus wohlweislich nie übernommen hat, weil sie sie für unpräzise hält und für wenig hilfreich. Und ich will die Kritik daran mal deutlich machen. Nochmal, der erste Satz lautet: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich auch als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Kann. Die Wahrnehmung muss sich also gar nicht als Hass gegenüber Juden ausdrücken. Antisemitismus ist nach dieser Definition also einfach eine bestimmte Wahrnehmung, gleichgültig, ob sie sich in ihr Hass gegenüber Juden ausdrückt oder nicht. Doch welche bestimmte Wahrnehmung ist es dann? Auch der zweite Satz dieser Definition gibt darüber keinen Aufschluss. Der lautet ja, der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder gegen deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Statt nun wirklich eine brauchbare Definition zu liefern, auch für Schulen, für Justiz, für Polizei, für uns Journalisten, für die Politik, wen auch immer, was Antisemitismus wirklich ist, ist das ein Satz voller Rätsel. Denn Antisemitismus kann sich danach auch, Zitat, gegen nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum wenden. Wie das kann damit die Kritik an der Bundeskanzlerin, an den beiden christlichen Kirchen, an der Bundesbahn oder was immer auch antisemitisch sein? Oder folgt die Bundesregierung, die diese Definition inzwischen übernommen hat, damit der verklemmten Logik, dass Kritik am Finanzkapitalismus grundsätzlich als antisemitisch einzustufen ist, da ja der Jude historisch immer mit dem Finanzsystem identifiziert wurde? Also diese Definition lässt den Suchenden wirklich mehr als verwirrt zurück. Es kommt aber noch problematischer. Es gibt eine Allianz der internationalen Holocaust-Erinnerungsallianz, also the International Holocaust Remembrance Alliance, deswegen abgekürzt IHRA, die hat auf ihrem Jahrestreffen, dazu gehören 31 nationale Assoziationen, der Sitz ist in Berlin, und auf dem Jahrestreffen im Mai 2016 in Bukarest, haben die diese 40 Worte nochmal beschlossen als jetzt gültige Arbeitsdefinition. Aber in der Presseerklärung, die am nächsten Tag veröffentlicht wurde über dieses Treffen, stehen nicht nur die 40 Worte, sondern steht ein Text, der ist so lang und nochmal so lang. Zwei Seiten. Die 40 Worte sind nur dieser erste Absatz hier vorne. Und in diesem weiteren Text werden dann Beispiele gegeben, was denn nun alles dazugehört zu Antisemitismus. Und in diesem Text finden sich die ganzen Behauptungen über Israel bezogene Antisemitismus. Und dieser gesamte Text, also nicht nur die 40 Worte, die tatsächlich beschlossen wurden von der International Holocaust Remembrance Association, sondern alles ist seitdem von Bundeskabinett, von verschiedenen Landesparlamenten, von verschiedenen Stadtparlamenten als die gültige Arbeitsdefinition verabschiedet worden. Und mit der wird jetzt operiert, und auf die wird sich berufen, wenn der Antisemitismusvorwurf erhoben wird. Das ist also eine sehr, gelinde gesagt, problematische Geschichte. Ich will drittens noch etwas nachtragen zu den Akteuren dieser Kampagne und dann abschließend noch zum Boykottbegriff, weil das mit den Akteuren habe ich vorhin nicht weiter ausgeführt bei uns in Deutschland. Ich habe es nur an einem Beispiel erwähnt, Benjamin Weintal, Korrespondent der Jerusalem Post, ist insofern eine zentrale Person, weil er überall in Deutschland auftritt, immer nach demselben Muster. Ich habe das bisher auch nur aus Erzählungen gehört, aber 4 Tage vor meiner Rede in München am 7. November, an einem Samstagabend am 3. November, um kurz nach 5 kriege ich eine Mail von Herrn Weintal: Shalom, Herr Zumach. Sie planen ja am nächsten Mittwoch aufzutreten bei einer antisemitischen Pro-BDS-Veranstaltung an der Uni München. Und dann kommt als Beleg dafür, dass das eine antisemitische BDS-Veranstaltung ist, nur ein Link zu 2 öffentlichen Briefen, die im Vorfeld in München verteilt wurden, anonym, mit eben diesen Behauptungen und der Forderung an den Uni-Präsidenten, das abzusagen. Und dann kommen 6 geschlossene Fragen an mich. Sind Sie Antisemit, Herr Zumach? Haben Sie den Holocaust verstanden? Und so weiter. Und dann kommt, ich erfordere eine schnelle Antwort. Ich werde meinen Artikel morgen, also am Sonntag, an die Redaktion in Jerusalem geben. Es war, wie gesagt, Samstagabend, nach 5. Ich sitze auch nicht das ganze Wochenende am Computer. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Hätte wahrscheinlich auch nicht reagiert, weil ich inzwischen wusste, dass er das mit exakt denselben Worten immer wieder macht. Hätte aber auch gar nichts genutzt, wenn ich reagiert hätte, weil der Artikel war bereits am Samstagabend um 21.45 Uhr veröffentlicht auf der Online-Seite im Internet von der Jerusalem Post und am nächsten Tag dann im Print, im Druck. Das ist die Methode. Und im Artikel steht dann drin, Herr Zumach wurde befragt, hat sich aber geweigert, Stellungnahme abzugeben. Eine Stunde, nachdem dieser Artikel am 3. November um 21.45 Uhr 45 auf der Online-Seite der Jerusalem Post veröffentlicht wird, bekommt die Kulturreferentin der Stadt Augsburg eine Mail von einem Rechtsanwalt aus Wien, Wolfgang Schnarch, der ist im Vorstand der größten Synagoge im deutschsprachigen Raum, das ist der Tempel in Wien. Und Herr Schnarch wendet sich an die Kulturreferentin der Stadt Augsburg, weil ich zwei Tage später, am 5. oder 6. November dort auch auftrat, immer im Doppelpack mit einem Vortrag an der Evangelischen Stadtakademie in München zu einem völlig anderen Thema. Und er sagt, das ist ein ganz schlimmer, böser Antisemit, dieser Zumach, der will Israel und die Juden auslöschen, und ich fordere Sie auf, diesen städtischen Raum da, die St. Anna-Höfe in Augsburg, nicht Herrn Zumach zur Verfügung zu stellen. So läuft das. Herr Schnarch hat sich übrigens auch hier an die evangelische Kirche gewandt. Eine weitere wirklich zentrale Person mit bundesweiter Wirkung ist leider, muss ich sagen, der langjährige grüne Bundestagsabgeordnete meiner Geburtsstadt Köln, Volker Beck. Ein Mann, den ich viele Jahre lang sehr geschätzt habe für seine Verdienste um die Rechte von Minderheiten, nicht nur von Homosexuellen, sondern auch von vielen anderen Minderheiten in unserem Land. Er ist inzwischen eine zentrale Figur, wenn es darum geht, Veranstaltungen, Vorträge, Akademietagungen zu verhindern. Ich will nur einen Erfolg von ihm nennen, den er sicher auch auf seiner Internetseite und Facebook immer wie eine Feder an die Flinte steckt, hätte ich fast gesagt. Sie werden sich erinnern, im letzten Jahr sollte an der Evangelischen Akademie in Tutzing, Bayern, eine große Tagung zum Thema Israel-Palästina stattfinden. Die war 8 Monate lang vorher ausgeschrieben, öffentlich angekündigt. Diese Akademietagung war so ausgewogen, wie man sowas nur machen kann. Volker Beck war einer der Hauptreferenten. Und dann hat er trotzdem im Hintergrund eine Kampagne organisiert mit der Behauptung, all die anderen sind schlimme Antisemiten. Und der Direktor der Akademie hat sich leider so einschüchtern lassen, dass er die Tagung 2 Wochen vorher abgesagt hat, mit der Begründung, leider war es uns nicht gelungen, ein ausreichend ausgewogenes Referententeam für diese Tagung zu organisieren. 8 Monate, nachdem die Tagung ausgeschrieben war. Dasselbe ist versucht worden vor der Tagung am 21. und 23. September an der Evangelischen Akademie in Bad Boll, in der Württembergischen Landeskirche, davon haben Sie wahrscheinlich gehört. Das war ja eine Tagung, die sich ausdrücklich mit dieser Meta-Ebene beschäftigte. Also der Frage, was gibt es eigentlich noch für Räume bei uns, um über diese ganze Frage offen zu diskutieren. Deswegen war der Titel dieser Tagung ein englischer Shrinking Spaces, also kleiner werdende Räume. Das Eingangsreferat hat der Direktor der Volkshochschule Reutlingen gehalten, der Uli Bausch, dringend zu empfehlen, weil er deutlich gemacht hat, dass es wirklich um die Frage des grundgesetzlichen Rechtes auf Meinungsfreiheit, also Artikel 5,